Heute wird's bei uns endlich mal wieder seriös. Fragezeichen? Wird's das wirklich? Nur weil Jan Hofer kommt? Tja, der bringt natürlich schon, wie soll ich sagen, eine ganze Menge Tradition so mit, oder?
Ja, allein diese Stimme, finde ich, das ist schon
sehr... Man fühlt sich gleich zu Hause.
Beruhigend, Tagesschau wird man immer mit ihm verbinden. Man denkt so, irgendwie ist auch alles in Ordnung.
Ja.
Aber dann erzählt er ja auch, ne? Leben auf Malle.
Ja.
Nimmt er durchaus ein bisschen mit, was er da alles so macht.
Wir erfahren alles Mögliche. Ich meine, früher war doch Jan Hofer, der war ja fast roboterartig. Ich dachte mir, der hat überhaupt gar kein Privatleben. Weit gefehlt. Sehr junge Frau, sehr junges Kind.
Ja.
Ich glaube, noch drei ältere Kinder. Wird gut gepflegt offensichtlich und ist ein außerordentlich sehr netter Gesprächspartner.
Total, kann man richtig gut hören.
Auf den man sich wirklich einlassen kann. Und wir haben alle ein bisschen Lust auf Mallorca gekriegt, als wir da zugehört haben.
Total. Geht da übrigens mit seiner Frau zusammen ins Fitnessstudio.
Ja.
Und das sieht man seiner Frau auch an.
Der Frau sieht man es an. Das ist richtig. Jetzt hören wir aber rein.
Ganz kurz noch vorher.
Ja.
Kleiner Hinweis noch. Ihr wisst ja, gute Freunde folgen sich. Folgt uns auch, ganz egal, wo immer ihr uns hört. Ihr verpasst nichts, wir verpassen nichts. Richtig gute Idee.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich würde es machen an eurer Stelle. Jetzt hören wir rein ins Gespräch mit Jan Hofer. Hier sind die Waffeln einer Frau.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Mein heutiger Gast hat jahrzehntelang dafür gesorgt, dass wir alle Bescheid wissen. Und jetzt ist die große Frage, was wissen wir eigentlich noch nicht über ihn? Wir werden es heute rausfinden. Ja. Jan Hofer ist da!
Hallo!
Hallo! Hallo! Bist du jetzt schon störrisch gleich zu Beginn?
Jawohl. Ich kann mir das jetzt leisten.
Ja, das stimmt übrigens. Wirklich, du musst nicht mehr zur Verfügung stehen.
Das ist so ein tolles Gefühl. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich muss auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, außer auf meine Familie vielleicht.
Ja.
Und das ist ein tolles Gefühl.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen, weil ich glaube, am Ende verklemmt nämlich Prominenz und auch Verantwortung im Fernsehen, verklemmt dann doch mehr, als man sich selber so zugestehen würde.
Ja, vor allen Dingen, man merkt erst im Nachhinein, wie Worte auf die Goldwaage gelegt werden, die man gar nicht so gemeint hat. Also man hat irgendeinen blöden Spruch abgelassen und dann wird das plötzlich nimmt das Dimensionen an, die man gar nicht gemeint hat. Dann muss man Dinge wieder zurückholen, da habe ich auch keine Lust mehr zu. Das ist heute nicht mehr so, das ist prima.
Ja, du wohnst ja jetzt voll auf Mallorca.
Yes.
Das heißt, wenn du jetzt nach Berlin kommst, musst du Freunde anrufen und fragen, kann ich bei euch auf dem Sofa schlafen oder halt ins Hotel gehen?
Ah, es gibt ja auch noch Jugendherbergen.
Also wer mal im Achterzimmer ist und oben liegt einer, der euch bekannt vorkommt, könnte ja Hannover sein.
Ja, aber na, das geht alles gut. Ich hatte ja ewig lang eine Wohnung hier in Berlin, aber das hat sich einfach nicht mehr gelohnt.
Ja, stimmt. Du hast ja dann auch hier in Berlin gearbeitet.
Richtig,
mal eine Zeit lang. Ja, ja, klar.
4 Jahre lang.
Ja, ja, ich finde, also jetzt mal wirklich, von Berlin aus, ich wollte jetzt nach Amerika fliegen. Von Berlin aus geht das gar nicht.
Nee.
Man muss wahrscheinlich über Mallorca am Ende fliegen.
Ja, da kommst du nach New York, das geht.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, es gibt keinen Flughafen, der besser angebunden ist als der Palma-Flughafen.
Also ich habe ja da eine Wohnung seit über 30 Jahren.
Mhm.
Also erst hatte ich eine Ferienwohnung, dann hatte ich eine zweite Ferienwohnung und dann haben wir uns vor 5 Jahren entschieden, da hinzuziehen.
Mhm.
Einer der Hauptgründe war wirklich die Anbindung. Also ich wäre vielleicht irgendwo anders hingegangen, vielleicht nach Italien.
Mhm.
Was ich wunderschön finde. Aber da kommst du ja nicht hin.
Nee. Und es ist wirklich, wenn man in Palma wohnt, was du wahrscheinlich tust,
genau,
dann ist es wirklich, als würde man innerhalb Deutschlands irgendwo hinfliegen.
10 Minuten.
Ich weiß es.
Soll ich dir mal meinen Rekord sagen?
Ja, sag mal.
In der Pandemie rief mich RTL an, morgens um 7:45. Ich lag noch im Bett in Palma.
Ja.
Ob ich kommen könnte, sie hätten ein Problem, weil sie schaffen es nicht, einen Moderator von Köln nach Berlin zu schaffen in der Zeit. Und da habe ich gesagt, ja, da müsst ihr mir aber relativ schnell Bescheid sagen. Um 8:45 riefen die an und sagten, ob ich kommen kann. Da habe ich gesagt, ja. Ich war um 1 in Berlin in der Redaktionskonferenz.
Ja, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer.
Also das war irre.
Ja, ja, also das funktioniert dann eben wirklich gut. Und dann ist es doch auch toll. Ich meine, und dann, wenn man da landet, ich kann mir das so vorstellen, ich kenne das ja nicht so, ich bin nicht so viel in so südlichen Gefilden unterwegs, aber dann kommt man da an und dann fliegt man schon übers Meer oder dann sieht man von oben schon irgendwie diese grüne Insel und der Himmel ist blau.
Das ist das Unglaubliche, im Winter ist eben alles grün.
Ja.
Und der Himmel ist blau. Und es ist immer 18, 19, 20 Grad, relativ selten mal drunter.
Mhm. Aber wenn es kälter wird, dann ist es richtig scheiße, muss man sagen. Weil dann ist nämlich Mallorca auch nicht ausgerichtet auf die 0 Grad. Und wenn dann mal wenn man dann sich darauf verlassen muss, dass die Heizung funktioniert oder das Wasser in der Badewanne warm wird, dann
deswegen braucht man eine Heizung. Wenn man die nicht hat, ist das ziemlich blöd.
Ja.
Also als Norddeutscher zumindest ist
absolut,
das ziemlich dämlich. Aber ich bin eigentlich nach Mallorca gegangen, damals, das war immer so eine Flucht aus der Wirklichkeit. Ich hatte irgendwann, ich konnte das nicht mehr ertragen, diese Nachrichten. Weißt du, was ich meine?
Also wirklich?
Ja.
Weil mich hat immer die Frage an dich genervt, welche Nachrichten nimmt sie besonders mit? Dann dachte ich mir, Gott, ja, also das ist jetzt auch nicht so, dass man jede Nachricht so mit nach Hause nimmt. Aber nee, hat dich dann doch
das
irgendwie...
Das macht man, nee, die Gesamtheit. Also du hast irgendwann nicht mehr ein wirkliches Weltbild. Du glaubst wirklich, die Welt ist so schlecht, wie du das da erzählst.
Naja, du erzählst ja auch nur die schlechten Sachen. Ja, du hast dich letztendlich ja nur mit den Katastrophen auch rumgeschlagen über Jahrzehnte.
Und deswegen habe ich regelmäßig einfach mir eine Auszeit genommen, um wieder runterzukommen. Das hätte ich hier nicht so geschafft. Das war eben der Hauptgrund dafür.
Und was hast du dann in der Zeit gemacht? Hast du ZDF geguckt und hast gesehen, bei denen ist genauso scheiße.
Genau. Ich habe RTL geguckt, da war es nicht so schlimm.
Da kam zwischendurch auch mal ein Beitrag über Verona Poth.
Genau.
Ja. Nee, das verstehe ich total. Und, wobei man muss jetzt sagen, Mallorca ist natürlich auch nicht der richtige Platz, um sich vor als prominenter Mensch vor anderen Deutschen zu verstecken,
doch,
oder?
Doch.
Kann man schon ein bisschen untertauchen.
Also wir wohnen in einem Haus, da sind wir die einzigen Deutschen. Da sind nur Spanier, also Mallorquiner wohnen da drin. Es ist ein altes Haus mit gewachsenen Strukturen. Wenn wir das nicht wollen, haben wir da überhaupt keine Bezugspunkte.
Naja. Also das, glaube ich, ist schon, ich merke das bei mir manchmal, wenn man als öffentliche Person, ich gehe maximal normal damit um. Also bei mir ist wirklich, ich lebe ein total normales Leben. Ich fahre Bahn in zweiter Klasse, ich latsche überall rum, ich fahre im Bademantel die Kinder manchmal in die Schule, also so, ja. Aber und trotzdem merkt man, dass man eben immer gewöhnt ist, dass die Leute einen angucken. Und es ist schon eine große Erleichterung, wenn man dann mal irgendwo ist, wo einen keiner kennt.
Ja, das stimmt. Andererseits, ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt 9, der spricht 4 Sprachen und zwar perfekt.
Wie kann das denn sein?
Ja, der spricht Englisch, Deutsch, Spanisch und Katalan. Weil Spanisch, Katalan und Englisch ist Schulsprache. Deutsch lernt er mit uns, hat aber auch Deutschunterricht in der Schule.
Ja.
Und er spricht wirklich die 4 Sprachen muttersprachlich. Mit 9 Jahren.
Krass.
Willst, also ich meine, ich beneide den. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja, ja.
Das hätte ich auch gerne gehabt.
Ja, das war nicht drin, war?
Nee.
In Wesel?
Nee.
In Wesel?
Da hast du platt gesprochen und Deutsch, ja.
Hast es auch weit gebracht, weißt du? Welches Thema, würdest du sagen, beschäftigt dich momentan am meisten? Also jetzt nicht auf der Welt, sondern welches Thema in deinem Leben? Was treibt dich momentan um? Baust du das Badezimmer um?
Wir ziehen gerade um, ja.
Ach, ich liebe es.
Ja.
Findest du es auch so schön? Weil Männer mögen ja nicht so gerne, wenn sich was verändert.
Meine Frau ist, glaube ich,
genießt es deutlich mehr.
Ja, die ist ein bisschen engagierter, ja.
Okay.
Nein, aber wir haben gerade festgestellt, wir wohnen ja, wie gesagt, bald in einem historischen Haus. Und da hat man die Wohnungen saniert und hat Zwischendecken eingezogen, um da Leitungen zu verlegen. Und dann haben wir bei alten Fotos gesehen, dass unter der Zwischendecke der alte Stuck noch ist. Und zwar Art Deco.
Und dann hast du gesagt, scheiß auf die Leitung, ich will den Stuck.
Ja.
So.
Meine Frau eigentlich.
Sind ja auch nicht, eure Leitung, sondern die desjenigen, der da oben drüber wohnt. Und da habe gesagt, der soll sich doch seinen Fußboden aufstocken, anstatt dass wir unsere Decke abhängen.
Ja, wir haben jetzt mallorquinische Handwerker gefunden, die machen uns das.
Nein.
Ja. Ist das nicht irre?
Ja. Und während du hier mit mir sitzt und mit glänzenden Augen darüber berichtest, sagt gerade einer in Palma, oh, mi Dio,
nee.
Der ganze Deckel ist nach unten gestürzt.
Der ist doch nicht dran.
Der sagt gerade, ah, wird schon gehen. Herr Hofer merkt nichts.
Nee. Ja.
Oh Gott. Okay, hast du schon Erfahrungen gemacht mit Umbauten auf Mallorca?
Nee, noch nicht so wirklich.
Okay.
Wir haben aber... Weil wir genau das nicht machen, was du gerade besprochen hast. Wir haben uns ein bisschen aus der deutschen Community ferngehalten und haben sehr viele einheimische Freunde.
Ja.
Und das glaubst du nicht. Und wenn du dann noch Spanisch sprichst.
Totaler Unterschied, gell?
Ja. Wow. Also wir rufen dann einen Freund und sagen mal, kennst du einen? Klar kenne ich einen.
Ja, ja, klar. Und ich glaube, ja, ich kann mir vorstellen, dass der Spanier mit einem anderen Netzwerk arbeitet als der reiche Deutsche, der einmal im Jahr kommt. Und da kommt immer der Zahnarzt mit einem ganz kleinen Bohrer, der irgendwie draußen den Betonweg aufsägt.
Gott schütze dich vor Sturm und Wind und Deutschen im Ausland.
Aber es ist wirklich so. Also ich glaube, wenn du manchmal im Flugzeug sitzt, da sitzt da so viel deutsche Unterhaltungsindustrie mit drin, dass ich meine, alleine die Leute, die sich hier mit mir unterhalten, da wohnt ja jeder Zweite inzwischen auf Mallorca.
Ja, ja, und ich gehe manchmal ins Flugzeug und denke, hoffentlich sieht mich der jetzt nicht.
Ja, man muss sich verstecken. Also, okay, das heißt, der Umzug ist momentan so ein bisschen dein dominierendes Thema.
Ja, was passiert in den nächsten 2 Monaten, ja.
Ist doch toll eigentlich.
Mhm.
Ja, darfst du mitreden ein bisschen? Oder macht deine Frau
eigentlich? Ja, die macht mir schon ein bisschen die Hölle heiß. Aber ich rede schon mit, ja.
Ja, weißt du, es ist so ein, ich kann es dir direkt sagen, Frauen finden es eigentlich ganz gut, wenn der Mann sagt, finde ich sehr schön, aber nicht so kritische Fragen, so auf den letzten Metern hat man nicht so gerne.
Also ich habe das große Glück, dass meine Frau relativ geschmackssicher ist.
Ja.
Das ist ja schon mal viel wert. Also wir haben ungefähr den gleichen Geschmack.
Okay, weil du bist auch relativ geschmackssicher.
Würde ich mal sagen, ja.
Okay.
Und da gibt es wenig Dissens, also das geht gut.
Super. Okay, also Jan Hofer zieht um, ist die große News. Wie ist es dir ergangen mit dem Wegfall von Struktur? Das ist jetzt eine ziemlich interessante Frage, weil du hast ja durch das Aufhören beim Fernsehen, du hast natürlich zu tun und du machst Sachen und so, aber du hast nicht mehr dieses, ich stehe dann auf, ich mache das, ich fahre in die Redaktion und da sind viele Leute und ich laufe mit, so, ja. Das ist ja ein schwieriges Thema, oder?
Das ist ein ganz wichtiges Thema und wo du mich drauf ansprichst, habe ich gerade vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, dass ich nicht mehr in charge bin, also dass ich nicht mehr ständig irgendwo sein muss. Und ich beginne jetzt so langsam das aufzulösen.
Mhm.
Ich habe bisher immer das Gefühl gehabt, was musst du jetzt tun? Das musst du tun, das musst du tun, da musst du dahin, da musst du dahin. Pünktlichkeit war immer, die sagen, ja, das gibt's gar nicht, ist ja genau auf die Minute. Das war ja doch so gut.
Ja.
Ich beginne jetzt langsam, mich zu befreien davon.
Ja, es ist doch toll. Und du siehst es ja offensichtlich als Befreiung und auch als Erleichterung, weil ich finde ja, so ein Wegfall von Struktur kann auch bedeuten, jetzt bin ich erstmal aufgeschmissen, weil ich gar nichts habe, was mich hält irgendwie so.
Naja, ich habe ja Gott sei Dank ein Familienleben, was funktioniert. Also ich habe einen sehr anspruchsvollen kleinen Sohn.
Ja, der hält einen aufrecht.
Das muss ich dir nicht sagen. Der weiß auch genau, was er will. Er hat gerade ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Der verkauft nämlich jetzt Limonade vorne an der Promenade. 1 Euro ein Glas.
Das ist ja geil. Ja. Wirklich?
Ja, und ich muss immer die vorbereiten. Das, ne? Und
also du kochst und kriegst du auch was ab vom Euro?
Nee, krieg ich natürlich nicht.
Naja, musst du gut verhandeln.
Aber er hat jetzt ein Australier für 20 Euro die Lizenz verkauft.
Und der verkauft es jetzt für 2 Euro vorne an der
Promenade. Ich glaube, der war nur so begeistert von dem Typen.
Ist das süß. Ja, ich finde, also so einen gewissen Geschäftssinn zu haben und auch zu fördern, ist doch toll.
Der hat, ich weiß nicht, von wem er das hat. Von mir kann er es nicht haben, von meiner Frau auch nicht. Der feilscht immer. Also wenn du mir sagst, pass auf, in einer Stunde, eine Stunde 20, sagt er dann. Ich sage, nein, eine Stunde, 1 Stunde 10.
Wirklich?
Ja, immer.
Das ist interessant, ja, dieses Rumhandeln. Und sag, was gibst du danach?
Meistens.
Bist du nachgiebiger als deine Frau?
Weitaus.
Ja, aber es ist eigentlich auch ganz, weißt du was, ich habe irgendwann mir dann so gedacht, also klar, es wird einem immer gesagt, man muss konsequent sein und die müssen auch lernen, wo die Grenze ist und so. Und das sehe ich übrigens genauso bei vielen Sachen. Aber bei manchen Dingen habe ich mir dann, auch während ich dann so, nein, ich bleib jetzt dabei und so, habe ich mir so gedacht, wofür mache ich das jetzt?
Also
weil es macht mich nicht beliebter und es macht auch, glaube ich, manchmal ändert es auch wirklich an der Sache nichts, weil es ist dann einfach nur reine Rechthaberei.
Ich bin Gott sei Dank mit einem sehr guten Gedächtnis behaftet und denke einfach an meine Kinder zurück.
Mhm.
Und denke dann, das war doch früher genauso und das hättest du auch gerne gehabt, dass du es gedurft hättest. Und dann sage ich, komm.
Ja, genau das. Und dass auch diese Art von Diskussion einen eigentlich nicht zu einem besseren Menschen gemacht hat am Ende, ja. Ich finde schon, Konsequenz ist irgendwie wichtig.
Es gibt so Grundlagen, wenn die stimmen, glaube ich. Also Schule zum Beispiel, da haben wir überhaupt keine Sorgen mit ihm.
Ja.
Das ist ja schon mal wichtig. Also wir müssen ihn auch nicht treiben zum Lernen.
Nee.
Und wenn wir sagen, jetzt musst du Hausaufgaben machen, dann machen wir die. Da gibt's doch gar kein Vertun. Da macht er auch sofort mit.
Mhm.
Und deswegen denke ich, komm.
Ja. Finde ich auch. Kann man bei vielen anderen Sachen dann irgendwie so das Auge zudrücken. Und würdest du sagen, ist ein guter Platz für Kinder, um aufzuwachsen?
Es ist ein internationaler Platz. Übrigens von den deutschen Kindern, der ist ja eingeschult worden auf Mallorca.
Ja,
ist kein einziges deutsches Kind mehr da. Alle weg.
Ah, okay.
Also die Fluktuation, und das ist auch immens, einer der Gründe, ist riesengroß. Die Spanischlehrerin meiner Frau zum Beispiel, eine Mallorquinerin, hat mal gesagt, sie möchte wenig Kontakt zu Ausländern haben. Nicht, weil sie die nicht mag.
Nee, die gehen weg wieder. Die verschwinden wieder.
Ja, und zwar über Nacht. Die sind einfach weg. Das geht ganz schnell und deswegen halten wir uns da auch ein bisschen fern. Natürlich haben wir deutsche Freunde, ist doch ganz klar.
Ja. Na,
aber diese Gesamtcommunity, die ist uns ziemlich fremd.
Wo gehst du ins Fitnessstudio? Weil ich habe das Gefühl, ich kenne dein Fitnessstudio schon, weil ich dich so häufig im Fitnessstudio gesehen habe. Sehr schick, so ein bisschen schwarz, alles irgendwie. Und da bist du, ich weiß jetzt nicht, ob du nur für die Kamera trainierst, aber du bist da eifrig am Trainieren.
Also Joel Fitness in Palma de Mallorca ist ein zutiefst spanischer Laden. Da ist kein einziger Deutscher drin, außer uns beiden. Der war unser Nachbar. Mhm. Und er hat irgendwann mal erzählt, er hat ein Fitnessstudio. Und da hat meine Frau gesagt, ja super, machst du auch Personal Training? Ja, macht er auch. Und seitdem sind wir da. Und das ist eine richtige Muckibude. Die sieht so ein bisschen schick aus, aber eigentlich ist es eine Muckibude.
Aber deine Frau, also jetzt mal ganz ehrlich, die haben wir ja gerade eben getroffen. Zum ersten Mal übrigens habe ich gerade die Hand geschüttelt und konnte mich nicht zurückhalten, einmal so an ihr hoch und runter zu gucken und mir zu denken, hallo?
Ja, die macht jeden Tag.
Hier sitzt ja wohl alles am richtigen Fleck. Mhm. Ja, oder?
Gute Pflege.
Ja, ja. Du pflegst von der einen Seite, aber die trainiert auch auf der anderen Seite.
Ja, ja. Also das ist zum Beispiel auch, Joel hat einen kleinen Sohn, der wiederum ist befreundet mit meinem und die sprechen nur Spanisch miteinander. Das war unglaublich, hat er ganz viel gelernt dadurch. Mhm. Und der ist halt ein richtiger Spanier. Ne? Also da kommt nichts Ausländisches hin.
Ja, 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 fantastisch. Okay, jetzt machst du da Fitness jeden Tag?
Nein,
und du machst auch lustige?
Ich nicht jeden Tag, aber so zwei, dreimal die Woche, ja.
Ja, okay, zwei, dreimal die Woche ist ja eh schon wahnsinnig viel. Bist du jemand, der richtig ins Schwitzen kommt? Oder ja, machst du es so ein bisschen so, dass du sagst, ja,
also
ich saß da auf der Bank und hab das ein bisschen hoch und runter gemacht und so.
Ja, also ich bin auch schon mal an die Kotzgrenze gekommen. Also wenn Joel zu lang, dann weißt du, was du getan hast.
An die Kotzgrenze. Ein Wort, das Jan Hofer so vor einigen Jahren noch nicht gesagt hätte.
Nee,
bis zum Erbrechen.
Ja.
Okay, verstehe. Aber sehr lustig. Ich meine, du filmst dich ja dann da auch.
Nee, das macht mein Vibe.
Okay.
Die ist ja mein Content Manager.
So, let's talk about that. Ich hab keinen Content Manager, ehrlich gesagt. Aber ich hätte gern einen, wenn ich mir deine Sachen angucke. Du bist ja extrem engagiert und ihr macht auch wirklich Sachen, die sehr aufwendig mit Splitscreen und irgendwas nach oben weg und nach unten und mit Gegenschnitten und so. Also das wird ja richtig filmmäßig geschnitten.
Als wir uns damit beschäftigt haben mit Social Media, mhm, da hatten wir auch Kontakt zu Leuten, die so etwas professionell machen. Mhm. Und das hat uns alles nicht gefallen, ehrlich gesagt. Das war entweder nicht das, was ich nicht, also das, was ich nicht wollte, oder was ich nicht konnte. Und ich wollte mich da nicht in fremde Hände begeben. Und dann hat meine Frau irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich kann das auch. So, probier mal. Und die macht das ganz toll.
Ja klar, ich meine letztendlich ist es ja auch kein Hexenwerk. Nee. Und ich finde immer, je mehr Leute involviert sind, also es geht ja schon damit los, dass dann jemand da was ganz anderes drunter schreibt, als man das selber schreiben würde und der formuliert es dann anders und dann ist es doch nicht mehr so authentisch, wie es sein soll, oder?
Vor allen Dingen, ich kann jetzt morgens um 10 sagen, komm, lass uns mal ein kleines Video drehen oder so, oder sie sagt das. Oder abends um 8 oder wann auch immer und ich bin nicht gebunden an irgendwelche Zeiten, an irgendwelche Leute, die jetzt was von mir wollen.
Jetzt ist es ja so, also lass uns mal über Geld sprechen. Du könntest ja jetzt, weil ehrlich gesagt, man redet ja immer nur über uns Frauen und die Zielgruppe und die, man muss an die jungen Frauen ran und so, aber du könntest ja eine Zielgruppe ansprechen von, sage ich jetzt mal, Männern zwischen 35 bis, keine Ahnung, 75, für die du Content machen könntest, dann könntest du da ja noch Geld verdienen.
Ja, das Problem ist, die sind jetzt nicht so Social Media aktiv.
Ja, das stimmt.
In dem Alter.
Wobei, also, ja gut, also so, ja stimmt schon, gell? Ab 55 wird es dann schon dünn.
Ja, wird es dünner. Aber es ist mir auch egal, uns macht das Spaß. Wir sind auch irgendwo, ich bin ja so ein zukunftsgläubiger Mensch, also was Technik betrifft. Ich gucke so gerne, ungern zurück. Und ich habe immer gesagt, man muss wissen, wo man herkommt, aber man muss da nicht drauf stehen bleiben.
Mhm.
Und die Zeiten ändern sich, die Medien ändern sich und ich bin wirklich unglaublich interessiert daran teilzuhaben.
Ja, wir sind auch noch zu jung oder ich fand, es war eben auch, als es dann hieß, ja jetzt Dinge und Social Media und so, hieß es immer, das brauchen wir nicht und so. Und dann dachte ich mir, so alt bin ich noch nicht, dass ich mir das leisten kann, so eine Einstellung. Ja.
Barbara, ich bin wirklich erstaunt, wie wenig in Deutschland das inzwischen wahrgenommen wird. Ich höre das immer wieder. Ach nee, braucht man nicht und kann man nicht. Auch Unternehmen, wo ich sage, sag mal, ihr müsstet doch ihre Kundenbindung machen oder irgend sowas. Nö.
Ja.
Auch nicht.
Ja, wobei, ich meine, ich stelle es mir auch schwer vor, für manche Unternehmen da jetzt einen Social-Media-Auftritt hinzulegen, der wirklich mitreißend ist, sage ich jetzt mal.
Ja, nicht einfach. Stimmt.
Also wenn du jetzt irgendwelche, keine Ahnung, da irgendwelche Rohre herstellst oder Dichtungsringe oder was weiß ich was. Ja gut, aber ich meine, heute müssen irgendwie alle ran, ja. Ja, okay.
Aber die Medien ändern sich halt. Also das Medienverhalten ändert sich auch. Ne?
Aber es ist ja schon so, du musst ja das. Machst du es wirklich nur für deinen Spaß oder hast du irgendein Ziel? Weil im Prinzip könntest du ja jetzt sagen, Freunde, ich wohne auf Mallorca, ich werde mich jetzt zurückziehen, wir ziehen jetzt um und ich mache mir ein schönes Leben. Muss keiner wissen, wie es mir geht.
Ja, könnte ich machen, dann würde ich alt und dazu habe ich keine Lust. So einfach ist das.
Ja, super. Ich kann es natürlich gut verstehen. Und vor allem, wenn einem auch keiner reinquatscht. Ich meine, du durftest ja früher bei der Tagesschau bestimmt auch gar nicht so, wie soll ich sagen, man macht es dann einfach nicht, dass man da so frei entscheidet und da auch so locker salopp irgendwelche Sachen machen. Das geht einfach auch nicht, ne?
Nein, weil, wie gesagt, das Wort wird dann immer auch gewertet, auch von der Chefredaktion und von wem auch immer. Es hat ja mal eine Riesennummer gegeben, wo ich mal einen Joke gemacht habe, der mir furchtbar auf die Füße gefallen ist. Da hat der Kollege Erich Bötzkes, den gibt's schon nicht mehr, Klaus-Erich Bötzkes, der hat immer mit Aktien gehandelt, ständig. Mhm. Und der hat uns alle immer genervt mit seinen Erfolgen mit Aktien. Ich habe nie mit Aktien gehandelt, ich habe keine Ahnung. Und dann hat er mir irgendwann mal bei der Übergabe gesagt, meine Aktien sind wieder gestiegen. Und ich gesagt, du, meine Immobilien auch, die sind ums Dreifache gestiegen. Ja. Und der Idiot hat das Mikro aufgelassen in der Regie und das ist voll rübergegangen.
Okay.
Und da ging was los. Ich sah ein Immobilienhai und was weiß ich. Das war totaler Blödsinn, es war einfach nur ein Joke.
Oh Gott. Aber
der rennt mir bis heute nach. Es gibt da so ein Buch, das hat einer geschrieben, so Inside Tagesschau heißt das. Da wurde das auch wieder verbraten. Es ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Aber das hat mir gezeigt, du musst halt höllisch aufpassen mit dem, was du sagst. Ne?
Ja, und mal abgesehen davon, du hattest ja auch gar nicht, ich weiß das ja von der Judith Rackers, die ich ganz gut kenne, man durfte ja auch gar nicht so frei entscheiden, was mache ich nicht. Jetzt mal hier auf die Gala und da und mal für das Unternehmen arbeiten und so. Das geht
Judith
ja alles nicht.
Judith hat da wirklich... die hat...
Hat sie eh schon ausgereizt.
Nicht nur ausgereizt, aber die hat auch so manches halt mitbekommen.
Ja, klar. Aber ich verstehe das auch und ich muss auch sagen, ich bin auch ein bisschen konservativ manchmal. Für mich ist die Tagesschau, wie soll ich sagen, das ist für mich noch wie so ein heiliges Ding. Ich komme aber auch aus der Zeit, wo man einschaltet und du brauchst diese Sicherheit, du brauchst die Neutralität und du brauchst auch irgendwie dieses Wissen, die machen das nach bestem Wissen und Gewissen und so. Und dann willst du dir das natürlich von jemandem auch vortragen lassen, der nicht gestern Abend noch, keine Ahnung, da saß und beim Boxkampf irgendwie das gemacht hat und da noch irgendwie Gummibärchen bewirbt und so. Ja, ich verstehe
das. Das finde ich
schon.
Auch vollkommen richtig so.
Ja.
Ich habe das auch nie gemacht und übrigens verbietet das auch das Mediengesetz.
Mhm.
Da steht nämlich drin, dass Menschen, die meinungsbildend tätig sind, keine Werbung machen dürfen.
Ja.
Und das finde ich, das gilt übrigens auch für die Privatsender.
Gott sei Dank bin ich nicht meinungsbildend.
Und ja, klar, du dürftest es nicht machen. Und ich finde es aber vollkommen in Ordnung.
Ja.
Wenn ich morgen Werbung mache für irgendein Unternehmen und muss drei Tage später die Pleite oder was auch immer da verkünden, das geht natürlich nicht.
Nee, hast du total recht. Von allen gibt's irgendwie wahnsinnige Versprecher. Also und jetzt gerade so Susanne Daubner ist ja sehr, sehr auffällig geworden in den letzten Jahren, sagen wir mal, durch wirkliche Lachkrämpfe. Also nicht in der 20 Uhr Tagesschau, aber so am Morgen hat die schon manchmal auch so einen leichten, übermüdeten Lachflash. Ich kann mich ehrlich gesagt an keinen einzigen Lachflash von dir erinnern.
Lachflash gab's glaube ich nicht, aber es gab schon einige so im Laufe der Zeit, die Versprecher, die lustig waren und so.
Ja, okay. Aber weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du jetzt so richtig die Kontenance verloren hast
nicht
oder
wirklich,
so, das habe ich nicht erlebt.
Nee.
Ist wirklich nicht passiert oder habe ich es noch nicht in Erinnerung?
Nee, ich hatte ja auch keine Situation, wo das hätte kommen können. Also bei Susanne, wenn der Putzmann da hinterherläuft, dann kann man sich natürlich nicht an sich halten. Das geht natürlich nicht.
Klar. Wir haben ein paar Fragen von unserer Community geschickt bekommen.
Dann mach mal.
Das ist übrigens immer so, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch irgendwas umtreibt und ihr was über unseren Gast wissen wollt, dann schreibt uns gerne alle möglichen Fragen, weil ich kann die ja dann hier stellen. Löschst du manchmal Chatverläufe bei WhatsApps, damit sie keiner lesen kann?
Bisher nicht. Bisher hatte ich noch keine... also ich muss dazu sagen... es hat mit Sicherheit schon mal einen Shitstorm gegeben. Ich habe das aber nicht mitgekriegt.
Ja.
Weil ich habe die ganz klare Anweisung gegeben, ich will das nicht wissen.
Ja, das finde ich übrigens auch. Hast du noch ein Management oder macht das auch deine Frau?
Ja, Management.
Ja, nee, ach, was ist schon ein Shitstorm? Ehrlich gesagt, wirklich ein Shitstorm.
Ich will das nicht.
Wenn
also,
200 Leute schreiben, das Kleid gefällt mir nicht, dann steht am nächsten Tag in der Zeitung, das Netz reagiert negativ auf Barbaras Kleid
auf
oder so.
Auf einen einzigen schon.
Ja, ich weiß.
Nein, ich war ja auch immer das Gesicht eines Systems, was viele Leute ablehnen. Öffentlich-rechtlich. Dass ich da nicht ungeschoren davon gekommen bin, war mir ja klar. Aber ich wollte es einfach nicht wissen. Ich hatte einfach keine Lust dazu.
Nee, sehe ich genauso. Hattest du ein geheimes Ritual vor jeder Sendung?
Nee. Ich habe das so viele Jahre gemacht, dass das Wohnzimmer war.
Man hätte dich doch wecken können nachts und du, Jan, komm mal schnell rüber und lies uns was vor.
Haben wir auch gemacht. Ich habe mal, werde ich nie vergessen, Silvester 20 vor 12, mit Freunden in einem Restaurant gesessen und wir wollten gerade richtig loslegen. Da kommt der Anruf, Anschlag in München, kannst du kommen. Um 5 nach 12 war ich auf dem Sender.
War das der, was war das für ein Anschlag?
Das war ein Attentat in München am Hauptbahnhof.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann warst du innerhalb von 5 Stunden im Sender?
Ich wohnte in der Nähe des Senders und hab mir den Schlips umgebunden und bin los.
Okay, hier kommt die nächste Frage aus der Community. Hast du schon mal so getan, als würdest du einen Anruf bekommen, nur um aus einer unangenehmen Situation herauszukommen?
Mit Sicherheit, aber ich kann mich nicht erinnern.
Das ist was Herrliches oder so. Ich habe letztens auch mal, da war ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, mit einem sehr betrunkenen Mann in einem Zugabteil und der war einfach extrem betrunken und der hat dann irrsinnig gesprochen, auf so einen anderen Mann eingeredet und der ist dann ausgestiegen in Uelzen. Und dann war es aber noch von Uelzen bis Hamburg war es noch eine. Und dann habe ich einfach mein Telefon ans Ohr genommen.
Ah, das habe ich auch schon gemacht.
Und dann habe ich zu dem gesagt, sorry, I don't speak German. Und der hat auch nichts gesagt. Ich glaube, es ist ihm nicht aufgefallen.
Aber das habe ich auch schon gefühlt. Denn es gibt ja schon mal Leute, die wollen dir unbedingt ihre Weltsicht verkaufen.
Ja, das ist spannend. Männer vor allem.
Ja.
Ja.
Oh, und dann, Entschuldigung.
Ja. Ich komme gleich auf sie zurück.
Ja, ja.
Und dann telefonierend sich umdrehen und wahnsinnig, weißt du, so beschäftigt, sich so langsam entfernen. Herrliche Sache. Ja, das waren sie eigentlich schon, die Fragen. Dann lass uns doch mal ein Spiel spielen.
Ah, okay.
Ja, ich bin bereit.
The winner
mal gucken,
is
was die kranke Redaktion sich wieder hat einfallen lassen. Kriegst du noch so ein bisschen, also du guckst noch deutsches Fernsehen, oder?
Ja, klar.
Kriegst du alles mit?
Ja.
Man muss ja auch nicht alles mitkriegen.
Naja, die Welt sollte man schon beobachten und die ist im Augenblick wirklich beobachtenswert, finde ich. Also man muss da schon hingucken.
Ja, stimmt. Guckst du abends Tagesschau?
Tagesschau gucke ich, gucke RTL und DDR, also ich gucke querbeet.
Ja.
Und tagsüber auch NTV und so.
Die sehen ja jetzt alle anders aus, gell? Jetzt sind überall bei der ARD sind neue Leute, seit du weg bist und die Judith Rakers ist alles neu. Beim ZDF ist ein neuer, bei RTL ist ein neuer, seit der Peter Klöppel nicht mehr da ist. Bin ganz heimatlos.
Ja, ganz schrecklich.
Ja, ganz schrecklich. Lieber Jan, liebe Barbara. Barbara ist ja gefühlt die einzige Prominente, die nicht auf Mallorca lebt. Aber dafür haben wir heute ja Jan im Studio und deshalb spielt ihr auf Mofa mit Jan Hofer. Wir würden gerne wissen, wie ein super duper Tag mit Jan Hofer auf Mallorca aussieht. Dafür haben wir einen Lückentext geschrieben. Lies bitte, Barbara, den Text vor und lass Jan die Lücken füllen. Viel Spaß, die mit Lücken im Lebenslauf vertraute Redaktion. Okay, also der Text heißt, sehr süß, auf dem Mofa mit Jan Hofer. Barbara besucht Jan auf Mallorca und die beiden schwingen sich auf sein Mofa. Hast du einen Mofa?
Nee, aber ich habe einen Roller, Elektro.
Oh, geil, okay, gut. Wir machen uns heute einen richtig schönen Tag, sagt Jan. Als erstes fahren die beiden zu Jans absolutem Lieblingsort, nämlich
Santa Catalina.
Santa Catalina. Was ist Santa Catalina? Ist eine Stadt oder ein Restaurant?
Es ist ein Stadtteil mit einem unglaublich schönen Markt.
Oh geil, da will ich unbedingt hin. Auf dem Weg dahin gibt es noch einen kurzen Spontanbesuch bei Jans Promi-Freund.
Mickey Krause.
Mickey Krause! Und der hat die Haare nicht auf und deswegen erkenne ich ihn erstmal gar nicht. Die beiden fahren am Ballermann vorbei und rufen
Finger in Po, Mexiko.
Aber anstatt zum Bierkönig fahren Barbara und Jan zu
Megapark.
Weil Jan fit und sportlich bleiben will, zeigt Jan Barbara, wie er
seinen Fitnesskurs absolviert.
Die beiden bekommen Hunger und deshalb lädt Jan Barbara ein. Es gibt
Sushi in der Arome-Sake-Bar.
Sushi?
Ja.
Aber mallorquinisches Sushi, oder?
Ja, aber sowas von lecker.
Okay.
Na, du kannst ja nicht jeden Tag Tapas fressen.
Nee. Also ich schon, aber recht. Ja. Um nicht aufzufallen, sagt Barbara den Satz, den Jan ihr auf Spanisch beigebracht hat. Nämlich?
Buenos dias, señores and señoritas.
Buenos dias, señores and señoritas. Der schöne Tag neigt sich dem Ende entgegen. Barbara und Jan steigen vom Mofa und schauen in den Sonnenuntergang. Wo sind wir hier eigentlich, fragt Barbara. Und Jan antwortet:
Im Hafen von Santa Ponsa.
Das sollten wir öfter machen, sagt Barbara zu Jan. Der nickt einfach nur zufrieden und die beiden stoßen an mit einem Glas.
Cava.
So ist ein perfekter Tag mit Jan Hofer in Mallorca. Sehr schön. Finger in Po, Mexiko heißt, würde ich die Geschichte jetzt überschreiben.
Also ich bin ja wirklich mit Micky befreundet und mein kleiner Sohn kennt alle Texte auswendig von ihm.
Ich will zwei nackte Friseusen mit ganz nassen Haaren. Nee.
Schatzi, schenk mir ein Foto.
Auch, ja. Ich muss so lachen. Ich war auch einmal mit meiner Tochter in so einem Après-Ski-Ding und da haben wir irgendwie auf den Lift gewartet. Und dann haben wir da so gesessen und so ein Wasser getrunken und sie so eine irgendwas. Und dann lief da diese ganze Zeit die Micky Krause-Musik und haben wir beide so ganz andächtig uns so angeguckt und konnten nicht glauben, was wir hören. Ja. Der ist toll, der war auch schon hier.
Ja, Micky ist ein feiner Mensch. Ich mag den unheimlich gerne.
Ich finde ja dass unser Geschäft, also ich bin mit niemandem so richtig befreundet, muss ich sagen, aber die meisten sind eigentlich schon sehr nett.
Aber die Guten sind nett.
Ja, gell?
Ja. Also ich kannte ja auch Udo Jürgens beispielsweise sehr gut und der war unglaublich nett, wenn man mit dem zu tun hatte und den auch ein bisschen kannte. Natürlich hat jeder seine Mechanismen, um sich Leute vom Leib zu halten, einfach um ein bisschen Privatsphäre zu halten.
Ja.
Aber eigentlich sind die alle sehr, sehr zugänglich und sehr nett.
Ja. Es ist auffallend, dass eigentlich nur die gerade so aufstrebend sind, ja, und das habe ich natürlich auch ab und zu, dann kommt jemand und man muss dreimal im Ablauf lesen, wer ist das jetzt, ja?
Ja,
du bist da der neue so und so und okay. Und die sind immer am kompliziertesten, während irgendwie, keine Ahnung, Sting in aller Ruhe in seiner Garderobe sitzt und Gitarre spielt und sagt so, alles okay, ich fahre morgen mit dem Zug weiter nach Dortmund. Hast du das Gefühl, dass die gerade irgendwie durch die RTL Maschinerie laufen, durch die Reality-Stars, die haben größere Ansprüche.
Da irre. Also ich erlebe da Sachen, die wollen ein bestimmtes Auto haben, die wollen, ich weiß nicht, was die für einen Service haben wollen, ist mir alles relativ fremd. Also ich bin vorhin am Südbahnhof angekommen, bin hier rübergelaufen und dachte, die Sonne scheint, gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ja, ich weiß. Da muss man sich ein bisschen zusammenreißen. Lass uns ein bisschen über Technik sprechen, weil du hast ja vorhin gesagt, du bist zu jung und fühlst dich zu jung, um Sachen nicht zu machen. Aber du bist auch echt jemand, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt, der wirklich begeistert von Technik ist.
Ja, ich habe zu Hause ein komplettes Fernsehstudio. Ich könnte.
Das hast du mir beim letzten Mal schon erzählt.
Ja, ich könnte die Tagesschau machen. Gar kein Problem. Bluebox, alles da.
Ist das so ein Runterroll-Bluebox oder?
Ja.
Ist ja geil.
Ja.
So.
Raufroll.
Zick, runter. Okay. Und was, also jetzt mal momentan, steht dieses Studio jetzt leer oder wird es dann benutzt für bestimmte Sachen?
Ja, es ist ja kein richtiges Studio. Das baut man schnell auf. Also ich habe Beleuchtung, alles was man so braucht, das ist aber in einer halben Stunde aufgebaut. Also ich mache, wenn ich Social Media mache, meistens draußen.
Ja.
Aber es kommt doch schon mal vor, dass ich drin was mache und dann nutze ich das halt.
Ja. Das ist natürlich toll. Wer hat dir das beigebracht?
Ich mir selbst. Ich war immer sehr technikaffin, also da habe ich keine Hilfe gehabt.
Was hast du eigentlich studiert oder was war deine Ausbildung?
Ich habe Wirtschaft studiert.
Okay.
In Köln.
Okay. War das eine gute Zeit?
Ja, eine gute Zeit.
Darf ich fragen, wann das war? Ende der
Mitte der 70er.
Oh ja, das war eine sehr gute Zeit. Mhm. Um mal Heiner Lauterbach zu zitieren.
Der kam ja auch aus Köln damals.
Man konnte, was hat er gesagt? Alkohol überall.
Ja, er hat vollkommen recht. Carmen
Geis. Auf den Punkt zu bringen, ja.
Die habe ich mal getroffen und sagt, Mensch, in Köln, da war ich in meinem Panoptikum. Sagt sie, da müssen wir uns getroffen haben, die gehörte meiner Mutter.
Nein. Naja, ich meine, die war auch wahrscheinlich zur gleichen Zeit da unterwegs wie du.
Genau.
Okay, vielleicht ein bisschen später, aber das war doch eine super Zeit
du
im Prinzip.
Wirklich hinlang ohne Ende, das war super.
Ja, das ist so ein bisschen schade, dass das alles so aufgehört hat, gell? Ja, also für uns aus unterschiedlichen Gründen.
Ja.
Hat nicht nur was mit Gesundheit zu tun.
Ja.
Also, und was war dein Berufswunsch?
Eigentlich wollte ich Kaufmann werden. Also ich wollte in der Wirtschaft tätig sein.
Mhm.
Mein Vater hatte ja ein Unternehmen, das später verkauft wurde. Ich bin da nie eingetreten. Und dann habe ich während des Studiums angefangen, bei der Deutschen Welle zu arbeiten. Die war damals noch in Köln. Und es gab ja noch nicht mal Fax. Also wenn du heute einem jungen Menschen erklären musst, was ein Fax ist, begreift er das ja gar nicht, weil das kann er sich gar nicht vorstellen. Es kam alles über
das ist Ticker. Ist aber auch wirklich ein absurdes Gerät gewesen, ja, muss man jetzt mal sagen. Ja. Viele Leute haben ja auch nicht verstanden, dass das Blatt, was sie faxen, dass das wieder rauskommt.
Ja.
Die dachten, das geht durch die Luft durch.
Ja.
Und geht dann beim anderen, kommt beim anderen wieder raus. Ja.
Naja, und es gab alles über Ticker, also über große Fernschreibzentralen. Und dann gab es junge Leute, also meistens Studenten, die haben die Meldungen, die über die Fernschreiber kamen, geordnet und in die entsprechende Redaktion gebracht. Also Sportredaktion, Innenpolitik, Außenpolitik und so weiter. Mhm. Und ich war einer von denen.
Mhm.
Und da ich mich nicht so blöd angestellt habe, hat der für mich zuständige Redakteur mich mit immer mehr Aufgaben betraut. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, das gefällt mir, da bleibe ich.
Ja, ich glaube ja sowieso, dass bei so einem Medium zu arbeiten und so, das ist schon was Tolles. Also nicht umsonst macht Fernseharbeit einfach Spaß. Also egal
Radio,
in welcher Abteilung. Aber Medium halt einfach.
Ja.
Und auch und da damals ist sozusagen deine Leidenschaft für Nachrichten entstanden.
Ja, natürlich.
Mhm. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Und dann von der Deutschen Welle?
Bin ich nach Saarbrücken gegangen und war damals ein Kind von Dieter Thomas Heck. Der war mein Chef.
Und war dementsprechend dann da in der, was waren das da? Das war ja noch nicht Hitparade oder so.
Er machte immer mehr Fernsehen und ich übernahm alle seine Sendungen irgendwann mal.
Im Fernsehen?
Nee,
vor der Kamera? Im Radio?
Mhm. Gottschalk war damals noch da und viele andere.
Der Gottschalk war beim Saarländischen Rundfunk?
Ja, nicht lange, aber...
Da müssen wir immer wieder dran erinnern.
Ja.
Ja.
Und dann ging er zu Radio Luxemburg, vergessen die Leute auch immer.
Ach so, ja, ja, klar. Das war dann, bevor er bei Bayern 3 war. Da bin ich dann auf ihn getroffen.
Ja, das war so ein Intermezzo. Der kam von Bayern 3, war dann gegangen, weil ihm was nicht gefallen hat.
Ja.
Machte dann Saarländischen Rundfunk, RTL und ging dann wieder irgendwie zurück.
Ja, okay, super. Also das war auf jeden Fall eine bewegte Zeit. Darf ich mal kurz mit dir wir sollten ja nicht vergessen, warum wir heute hier sind. Wir haben ja Waffeln gebacken. Guck mal,
sehr schön.
Ja, gell? Was steht denn drauf? Bei mir steht bitte heute etwas Seriosität.
Hier steht Jans Waffeln. Viele Waffeln.
Jans viele Waffeln. Ja. Oh, Jans viele Waffeln. Das
Jans
ist Berlin.
Viele Waffeln.
Verstehst
ja, gut.
Du?
Ja, verstehe.
Oh, schön. Dich kann man doch bestimmt gar nicht mehr mit sowas locken. Oder du wirkst doch sehr diszipliniert. Deine Frau wartet draußen, die riecht sofort, wenn du Zucker gegessen hast.
Ich bin alles andere als diszipliniert.
Ich habe auch sowas von gut. Diese Vanillesoße.
Ja, die liebe ich auch. Wunderbar.
Ich habe gelesen, du hast schon länger her ein Buch mit Johann Lafer gemacht.
Mhm. Hat sogar einen Preis gekriegt für besonders gute Genussliteratur.
Besonders gute Genussliteratur?
Ja, auf der Buchmesse in Frankfurt.
Mhm. Worum ging es da genau?
Es ging um den 65. Geburtstag von Johann.
Mhm. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Nee, 2 Jahre. Und ich habe sein Leben beschrieben und er hat die Rezepte dazu geliefert. Also das Ganze beginnt praktisch bei einem Rezept von seinem Opa. Und so durch sein Leben hindurch, wie er sich da entwickelt hat.
Also Soundtrack of your life anhand von Rezepten eigentlich.
Genau.
Das ist eigentlich eine super Idee. Mhm. Kann man mit dir jetzt auch mal machen.
War auch ein sehr schönes Buch. Oder ist ein sehr schönes Buch.
Mhm. Also heute schmeckt es mir wieder.
Lecker, ne?
Mal angenommen, wir würden jetzt mal...
Übrigens, den mache ich immer selber. Hier.
Ich auch. An die Apfelmus.
Mhm. Ja, wunderbar.
Der ist ja auch überhaupt nicht schwer, oder? Nö. Muss man wahrscheinlich noch nicht mal Zucker dran machen.
Nö.
Einfach Äpfel kochen mit ein bisschen Wasser und dann kannst du einen Schuss von irgendwas reinmachen. Mhm. Machst du Alkohol rein?
Nee. Der Kleine muss ja.
Mhm. Ja, muss früh rangeführt werden. Ist wirklich schrecklich, wenn man einmal... Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt hier so zulangst. Ich dachte, dass du jetzt so...
Nö, ich bin da...
Ist doch herrlich.
Meine Frau guckt ja nicht zu.
Nee, da sagen wir einfach nichts. Und den Teil schneiden wir hinterher raus, weißt
genau.
du? Wo wir so verführerisch schmatzen.
Ja, ist gut.
Also dann gehen wir mal davon aus, wir reden über den Soundtrack deines Lebens anhand von Rezepten. Wie hat deine Jugend geschmeckt?
Meine Jugend hat geschmeckt nach Mangel.
Geschmeckt oder gerochen?
Beides.
Nach Mangel?
Ja.
Nach Mangel, ich dachte...
Nicht nach Mangeln, sondern...
Ich dachte
nach,
Wäschemangel.
Nein. Nach Mangel in... Es war Nachkriegsjahre, es gab nicht viel.
Mhm.
Und also was? Zum Beispiel gab es noch, das kennt keiner mehr, Biersuppe. Das war so eine Amelotte essen.
Bier ein bisschen warm gemacht mit Zwiebeln und ein bisschen Brot reingelegt.
Nee, das oder war, also als Kinder haben wir Malzbier dann gemacht. Da kam, glaube ich, Milch rein. Und ich weiß, meine Mutter hat es immer gemacht. Ich habe nie wieder das gegessen.
Nee, ich weiß, aber das kenne ich auch von meiner Oma noch. Also das heißt, du weißt, wie das ist, wenn man nicht so viel kriegt, wie man braucht eigentlich.
Aber ja, vor allen Dingen, ich komme ja aus vom Rhein und da gibt es Himmel und Erd.
Mhm. Das ist doch auch, ist dann mit Kartoffeln?
Kartoffeln, und Äpfel und Blutwurst. Mhm. Das war ein Festessen bei uns.
Ja, ja, klar.
Aber mir hat es trotzdem nicht gemangelt, um dabei zu bleiben.
Ja, ja.
Und wenn wir Geburtstag hatten, dann durften wir unser Essen ausrufen.
Und was hast du dir denn ausgesucht?
Schnitzel mit Erbsen und Kartoffeln.
Oh Gott, also ich wünsche mir immer, auch wenn ich bei meiner Mutter bin, wünsche ich mir Fleischpflanzel. Also, weißt du, ja. Buletten heißt es in Berlin, werde ich mich nie dran gewöhnen. Mhm. Fleischpflanzel und dann auch so kleine so Bratkartoffeln, die sie so in der Pfanne einfach so hart anbraten lassen. Mhm. Und dann dazu so ein typisches 80er-Jahre-Gericht, so Bonduelle, Erbsen, Möhren, weißt du, aus der Dose und die mit so einer weißen Soße. Ja. Weil es ist einfach eine Art von Essen, so koche ich selber überhaupt nicht. Mhm. Und ich finde es aber so toll, mal wieder sowas dann zu essen.
Also ich koche ja bei uns zu Hause.
Ja.
Meine Frau ist da zwar begabt, aber die hat, glaube ich, nicht so viel Lust.
Ja.
Aber mir macht das Spaß. Übrigens seit der Pandemie.
Ach, das ist ja interessant. Davor hast du nicht so, hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass du zu Hause in der Küche stehst.
Und dann habe ich aber angefangen, mich mit, auch durch die Freundschaft zu Johann Laffer, mit Rezepten zu beschäftigen. Und ich koche gerne, ja.
Männer können ja auch sehr delikat kochen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es so einen Unterschied zwischen Männern und Frauen wirklich gibt. Aber meine Beobachtung ist so ein bisschen, Frauen sind oft so die schnellen, pragmatischen Gebrauchskocher, weil jeden Tag und Ding und Kinder versorgen und machen und so. Und wenn der Mann die Küche betritt, ja, dann ist schon so ein bisschen, dann bleibt mal kurz einfach die Welt stehen.
Ich freue mich
ja
zum Beispiel
schon wieder. Und dann sagt der Mann ja sowas gerne wie, ich bräuchte jetzt mal ein scharfes Messer. Und dann sehe ich mich doch tatsächlich zur Schublade laufen und ein Messer rausholen und so, ja. Oder und jetzt noch etwas Zitrone. Ja. Ich mache den Kühlschrank auf und denke ich mir, wer holt mir eigentlich die Zitrone, wenn ich koche?
Nein, nein, also ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 3 Monate, es gibt wieder Spargel.
Ja.
Und den bringe ich aus Deutschland immer mit.
Es muss ja auch eine Sache geben, die auf Mallorca nicht so gut ist.
Und da fahre ich in so einen Spargelstand und wieder rein, gibt es hier jede Menge. Und lass mir den feucht einpacken und der passiert da nichts und dann lade ich abends schon mal Leute ein und die sind alle, die hin und weg dann.
Ja, es ist auch. Und wie isst du den Spargel? Ich bin ja totaler Purist.
Ich auch. Entweder mit zerlassener Butter,
ja.
Sauce Hollandaise,
ja.
Schinken.
Schinken, Kartoffeln. Ich auch. Bloß nicht solche Himbeer-Vinaigrette.
Ah, nee,
weißt du? Und dann, wir essen es mit Dingen und mit Rührei. Nein, auf gar keinen Fall.
Und auch Schinken. Schön
al dente. Ich will aber gekochten Schinken.
Ja.
Also gekochter Schinken, Kartoffeln, auch Butter und du hast total recht, jetzt geht die Spargelzeit wieder los. Und ich bin ein Weltklasse schneller Spargelschäler. Okay, manchmal bricht ein bisschen was ab.
Ja,
aber ansonsten bin ich sehr,
ich mach's
sehr,
ja nicht
sehr
so
gut.
Gerne, aber ja, ich mach's auch, ja. Muss sein.
Ja, aber manchmal kann man die ja schon geschält kaufen. Also das finde ich ist fast wie eine Majestätsbeleidigung.
Aber ich habe einmal so einen Spargelschäler gekauft, das geht ganz gut.
Ja, natürlich. Also mit dem Messer würde ich nach einem Schnitt hätte ich schon den halben Spargel weggeschubbert. Wie schmeckt deine Studentenzeit?
Die schmeckt nach griechischem Restaurant. Da gab's immer billiges Essen. Tzatziki und so Zeug und Knoblauch, Geruch. Mhm. Nach Disco, ohne Ende.
Ja, gell. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast deine Frau bei einer Oldtimer-Rallye kennengelernt. Alte Autos?
Ich habe noch 2.
Nein.
Ich hatte mal mehr.
Wirklich?
Ja.
Okay, und wenn man da mitfährt, ist es dann so, dass man Angst haben muss, dass das Auto kaputt geht?
Die sind sehr gut in Schuss. Also ich habe noch 2, wie gesagt, einen alten Mercedes und einen Käfer-Cabrio, sehr schönes. Mhm. Und die sind eigentlich wie neu, passiert nichts.
Okay, ja, aber gut, das bei der Rallye denke ich immer, dass man um die Wette fährt. Nee, irgendwie um die
bei Oldtimer nicht.
Bei Oldtimer fährt man einfach nur.
Da fährt man so und da macht man so Gleichmäßigkeitsprüfungen, nennt sich das. Aber da musst du zum Beispiel 1,35 Kilometer in 2 Minuten 23 Sekunden fahren.
Ah, okay.
Und das ist relativ schwierig, das genau einzuschätzen, aber es sind keine Rennen.
Okay. In Ordnung. Und saß sie in einem anderen Auto?
Ich saß in einem anderen Auto, aber ist ja eine begeisterte Beifahrerin und eine sehr gute. Du brauchst, viel wichtiger ist bei diesen Oldtimer-Rallys der Beifahrer. Der muss nämlich das Rotbuch lesen. Weil du kannst nur fahren.
Ich gucke mir das manchmal an, wie das ist wirklich bei der Paris-Dakar-Rallye. Mhm. Wenn, keine Ahnung, Ulla Kleinschmidt oder Jutta Kleinschmidt mhm. und Tina Turner hieß sie, glaube ich, ihr ansagt. Ich meine, du hast so ein Ding, du musst dich musst du sagen.
Ja.
Und die sagen immer die Gradzahlen der Kurven an, oder?
Ja, du bist bei den normalen nicht so, aber dann steht eben 200 Meter links und mit so Chinesenzeichen nennt man das.
Ja.
Und als Fahrer, da bist du eigentlich der Depp, ne? Du musst einfach nur tun, was du gesagt bekommst.
Ja, das stimmt. Ich mache das auch manchmal im Auto. Mhm. Also ich, wenn ich fahre und mir sagt dann jemand, wie ich fahre, so, das ist total geil, wenn dir jemand sagt, warte mal, die Kurven waren dann, der hat's mal gesagt, mit Uhrzeiten. Also er hat gesagt,
Viertel vor drei.
Und da wusste ich aber genau, wobei 5:45 ist schwierig, weiß ja, man jetzt ja, nicht, genau. Ob rechts rum oder links rum. Aber ich sag mal, auf Kurve 2 Uhr, also ja, genau. Rechts, in 200 Metern 2 Uhr oder dann in 3 Uhr war dann schon richtige rechtwinklige Kurve und so. Aber da kann man sich total aufs Fahren konzentrieren. Ja. Und trotzdem waren die anderen schneller. Und da bin ich mir sicher, hat die Frau nichts angesagt dem Mann. Das hat mich sehr beleidigt. und dann habt ihr euch, also sie ist in einem anderen Auto gefahren und dann habt ihr euch da getroffen.
Ja, und wir haben uns aber auch total danach aus den Augen verloren, weil wir beide auch in anderen Beziehungen noch waren. Und 3 Jahre später haben wir uns durch Zufall wieder getroffen.
Ach so.
Ja. In Hamburg.
Und dann?
Nee, zunächst einmal war das, haben uns gefreut. Na, Mensch, wie geht's dir? Du kannst dich erinnern und so.
Ja.
Und dann hat es, glaube ich, noch mal drei, vier Monate gedauert.
Gedauert. Würdest du sagen, dass du dich in deiner Mitte befindest?
Ja.
Ja, gell? Mhm. Weil ich meine, wir treffen doch beide sehr viele Leute in unserem Berufsleben, wo ich wirklich oft manchmal denke, boah, die sind ganz schön, die leben ganz schön extrem so, weißt du, in ihrem ganzen, also jetzt, wie die mit Alkohol umgehen, mit Sachen umgehen, wie die mit ihrer Zeit umgehen, wie die mit ihrer Gesundheit umgehen teilweise und so. Und das, ja, also, du wirkst auf mich wie jemand, der sehr ausgeglichen ist.
Ich glaube, der wichtigste Satz, den ich meinen Schützlingen mitgeben konnte früher, als ich noch Chefsprecher der Tagesschau war, das war der Satz, du brauchst den Job nicht für dein Ego, es ist dein Beruf. Wenn du ihn für dein Ego brauchst, dann hast du ein Problem. Und es gibt halt viele, die brauchen die Öffentlichkeit, um sich selbst zu bestätigen, ihr Ego. Und die kommen dann auch irgendwie nicht klar. Dann klappt das nicht, dann greifen die zur Flasche und ne, das ist alles Mist.
Mhm.
Man muss begreifen, dass das, was wir machen, unser Beruf ist. Und dann klappt das, für mich zumindest.
Ja, also ich gehe mal auch gar nicht auf die Idee, mich unter dem Aspekt der Prominenz oder so selber zu sehen. Ja, also ich meine, ich finde es toll, ich finde es auch geil, Geld zu verdienen und ich finde auch toll, wenn ich irgendwo hinkomme und eigentlich ist das Restaurant schon geschlossen und die sagen dann, naja gut, heute wir machen mal eine Ausnahme, jetzt sie kriegen noch was zu essen oder irgendwie so. Aber ich käme jetzt überhaupt nicht auf die Idee, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen.
Und wissen Sie nicht, wer ich bin?
Ja, oder?
Berühmter Satz. Ja.
Mhm. Aber kannst du dich noch erinnern, als du plötzlich bekannt warst? Also das, wie lange hat es gedauert? Weil ich meine, dich sehen ja auf einen Schlag so viele Leute am Abend in der Tagesschau, dass das gar nicht mal so lange gedauert hat, bis dich alle einmal gesehen hatten.
Ja, das stimmt, aber so etwas ist ja ein fortlaufender Prozess. Also ich habe angefangen im Saarland auch mit Fernsehen.
Mhm.
Und da kannten dich dann eben der Bäcker und der Metzger und so. Und dann baut sich das langsam auf. Es ist ja nicht so, dass du über Nacht plötzlich berühmt bist und dich Leute alle ansprechen. Also bei mir war das zumindest nicht so.
Aber als du dann gemerkt hast, du bist berühmt?
Habe ich das. Also ich habe immer versucht, ich selbst zu bleiben. Und ich habe auch Mechanismen entwickelt, mich zu schützen, wenn mir einer zu nahe gekommen ist. Aber ansonsten bin ich gerne mit Leuten zusammen gewesen. Hab gerne mit denen geredet. Also wenn einer nett mich angesprochen hat, dann hat er auch eine nette Antwort bekommen.
Ja. Ich finde übrigens auch, also ich merke das total, da fühle ich mich richtig verantwortlich, wenn mich jemand anspricht, dass ich nicht muffig bin. Auch wenn ich manchmal mir denke, oh Gott, jetzt kommt der auch und will ein Foto und so. Und dann ist man manchmal in sich ja so ein bisschen genervt. Aber ich versuche jetzt wirklich nicht nach außen zu tragen, weil ich mir denke, die freuen sich jetzt so wahnsinnig. Und wenn man dann blöd reagiert, ist es einfach wirklich doof. Und dann ist man auch, fühle ich mich repräsentativ. attraktiv für die gesamte Moderatorin- und Schauspielerklasse. Weißt du, denke ich mir, ich muss jetzt für uns Prominente sozusagen einen guten Eindruck machen.
Also ich habe es jetzt im Karneval gemerkt, nach dem Umzug, Rosemund dazu, sind wir natürlich in ein Brauhaus gegangen, ne? Und ja, da habe ich Selfies gemacht ohne Ende, weil das spricht sich ja auch rum dann irgendwann mal. Ja. Da hat jeder sein Selfie bekommen. Boah,
und immer zu erklären, warum man es jetzt nicht machen will, dauert auch viel länger, als ich einfach schnell hinstelle. Ich nehme den Leuten immer das Telefon aus der Hand und sage, ich mache schnell selber. Ja, ja. Weil die stehen ja dann da und Moment, ich hole jemanden, der es macht und so. Und dann, oh Gott, Leute, Stunden. Da sage ich immer, geben Sie mir das Ding, ich mache das alles schnell selber. Du warst im Bauhaus, um schon mal ein bisschen... Um schon mal ein paar Sachen für Mallorca auszusuchen.
Bauhaus und Mediamarkt sind meine bevorzugten Einkaufsquellen.
Oh nein, und was machst du denn dann bei Bauhaus? Was machst du im Baumarkt?
Ich finde da immer eine Schraube oder irgendein Werkzeug.
Ist es nicht toll, dass man dann manchmal denkt, ja, so ein Seil oder so ein was weiß ich was. Oder und wenn es nur eine gute 40er Glühbirne der alten Art ist.
Also unser Nachbar Joel, der von dem Fitnessstudio, der wusste nicht, dass es auf Mallorca ein Bauhaus gibt.
Du
und
schon.
Dann bin ich mit dem dahin. Der hat neue Welten entdeckt, das kannst du nicht vorstellen. Der hat erstmal einen Whirlpool gekauft für seine Terrasse, Überdachung und ich weiß nicht, der war in einer Wunderwelt. Der wusste nicht, dass es so etwas gibt.
Ist ja toll. Aber ich kann es total nachvollziehen. Ich gehe auch wahnsinnig gerne in Baumärkte und ich kaufe dann manchmal auch, bin ich kurz davor, so ganz scheußliche Blumentöpfe und so zu kaufen, weil es dann einfach da so, weil ich mir denke, jetzt bin ich schon mal da, jetzt muss ich doch irgendwas kaufen und so und dann ist es eigentlich immer falsch. Aber gerade so praktische Sachen liebe ich sehr. Farben, ich bin ein großer Farbenkäufer. Mhm. Ich bin auch jemand, der gerne Platten zurechtsägen lässt, wobei ich inzwischen habe ich eine Stichsäge, mache ich alles selber.
Ja, habe ich auch, klar.
Oh Gott, hast du eine Werkstatt?
In der Werkstatt nicht, aber eine Werkbank.
Und wo steht denn die? Im Keller? Nee,
so die kann man so zusammenklappen. Wunderbar, habe ich gekauft im Bauhaus.
Und was arbeitest du da dran?
Ja, da kann ich zum Beispiel eine Latte einklemmen und dann sägen.
Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als handwerkszeugsmäßig unabhängig zu sein.
Ja.
Ich habe jetzt am Wochenende habe ich einen Akkuschrauber gesucht, den habe ich nicht gefunden. Ich glaube, der ist mir geklaut worden, ehrlich gesagt.
Ich habe drei, kannst einen haben von mir.
Nervt so wahnsinnig. Und es gibt doch nichts Schöneres, als einfach loszugehen und Sachen zu erledigen, die man immer schon mal machen wollte.
Ganz wichtig ist Klebstoff.
Ja, und zwar arbeite ich manchmal mit der Heißklebepistole.
Ja, das ist gut. Ich habe nämlich bei mir zum Beispiel an der Küche, da hat sich ein bisschen so die Kanten haben sich da gelöst. Ja. Da brauchst du den richtigen Klebstoff, sonst funktioniert das nicht.
Aber das gibt, wenn sich sozusagen das Furnier so oder das farbige ist ja meistens so weiß gespritzt oder so und dann löst sich das an den Kanten. Das habe ich noch nicht geklärt, das Problem, ehrlich gesagt. Ja. Bei mir löst sich da oben über dem Geschirrspüler, da ist auch alles locker. Das ist eine Katastrophe. Ja. Du musst jetzt, hast du Zeit gleich noch mit zu mir zu kommen? Du, mein Mann kann ein bisschen Sport machen mit deiner Frau und wir kleben bei mir in der Küche die Fronten nochmal fest. So, wir haben einen Plan, der Herr Hofer und ich, so machen wir es einfach, gell? Super, dann wissen wir doch schon, was heute passiert. Zuckt es abends bei dir noch um 20 Uhr, dass du denkst, oh, jetzt würde ich eigentlich, jetzt nee, ging es los, mehr. Hast du noch so eine innere Uhr?
Nicht mehr. Ich habe 21 Jahre lang diese Riverboat Talkshow gemacht in Leipzig und Dresden. Das hat ein bisschen länger gedauert. Da war ich freitags immer. Jetzt musst du eigentlich sein. Mhm. Das hat sich nach ein paar Jahren jetzt gelegt.
Okay, super. Dann kannst du heute Abend ganz locker machen.
Ja.
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir. Toll, dass du wieder da warst. War schon das zweite Mal.
Ja. Ich komme auch dreimal.
Ich finde, das ist gut zu wissen. Ich finde, wir sollten dich in regelmäßigen Abständen jetzt hier bei uns empfangen. Schön, dass du da warst. Jan Hofer.
Danke dir.
Tschüss. Das waren die Waffeln einer Frau. Heute mit Jan Hofer.
Ja.
Das war schön. Und in der nächsten Woche wird's wieder mindestens genauso schön mit einem neuen Gast. Und ihr seid dann hoffentlich auch dabei. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.